Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Dorothea Wiechert-Nick dem Thema vom Macher zum reifen Leader widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, welche Führungskompetenzen es braucht, um vom Gründer zum CEO zu transformieren, warum es Klarheit in der Führung braucht und warum hier neue Führungsbeziehungen notwendig sind. Dorothea Wiechert-Nick ist die Gründerin von Volate und begleitet UnternehmerInnen auf ihrer persönlichen Transformation vom Gründer zum CEO. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Dorothea Wiechert-Nick kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Führung für Dorothea Wiechert-Nick bedeutet und was ein gutes und auch zeitgemäßes Leadership ausmacht. Ihr werdet verstehen, welche Leadership-Skills besonders wichtig für die Führungskraft der Zukunft sind. Ihr werdet hören, warum die Reise vom Gründer zum CEO so wichtig ist und was genau eine Gründer-Midlife-Krise ist. Ihr erfahrt, was es bedeutet, ein reifer Leader zu sein und wie die Entwicklung zum reifen Leader aussieht. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Dorothea Wiechert-Nick für das Thema vom Macher zum reifen Leader und versteht die Hintergründe ihrer Aussage: Wenn wir wissen, wer wir sind und damit gelassen umgehen, dann wird die Führung fast automatisch gut. Selbstentdeckung ist der wichtigste Schritt zu guter Führung. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Dorothea, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, danke Joachim. Ich finde es großartig, hier zu sein, zumal Inspiration, allein schon das Wort in einem Podcast, löst bei mir ganz, ganz viel gute Gefühle aus, weil das Inspiration ist mir total wichtig.
Ja, wir werden uns heute mit dem Thema vom Macher oder der Macherin zum reifen Leader beschäftigen und dabei unter anderem die Fragen beantworten, welche Führungskompetenzen es braucht, um vom Gründer zum CEO zu transformieren, warum es Klarheit in der Führung dabei braucht und warum hier neue Führungsbeziehungen notwendig sind. Dorothea, du bist ja auch Gründerin und begleitest Unternehmer auf ihrer persönlichen Transformation vom Gründer zum CEO. Du hast über 20 Jahre Führungserfahrung, warst CEO, COO und auch Geschäftsführerin. Du sagst über dich selbst: Wertbasiertes, nachhaltiges Wachstum ist für mich der Schlüssel für eine zukunftsfähige Welt. Deswegen arbeite ich mit Unternehmern, die großartige Unternehmen schaffen und die Welt jeden Tag ein Stück lebenswerter machen. Wachstum, Verantwortung, Kreativität, diese drei Worte beschreiben mein Handeln. Ja, liebe Dorothea, das macht mich alles sehr neugierig. Ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch und möchte jetzt mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
Also ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich habe viel Glück empfunden in der letzten Woche. Aber ich, sag mal so, ich kann eher so eine Klasse von Ereignissen zusammenfassen. Mhm. Und zwar ist das für mich immer der Moment, wenn ich mit Coaches zusammenarbeite und die so einen Moment des Geistesblitzes haben. Also einen Moment dieser tiefen Erkenntnis, boah, jetzt habe ich was über mich begriffen. Und dieser Moment hat, also ich glaube, es heißt nicht ohne Grund Geistesblitz, es ist, glaube ich, auch nachgewiesene Hirnforschung, dass dann tatsächlich, wenn so große Connects stattfinden, besondere Energie ausgeht und das spürt man immer. Und dieser Moment, wo so ein Coachee dann strahlt, das macht mich immer ganz glücklich, weil das sind so die Schritte, die uns auf dem Weg nach vorne und zu uns selbst bringen. Und das ist immer wieder ein ganz tolles Erlebnis. Ja.
Ja, also A, passt es ja dann auch zu einem dieser drei Worte, ja, wo ich eben gesagt habe, die beschreiben ja so ein bisschen dein Handeln gemäß deinen eigenen Zitats, nämlich Wachstum, ja. Das spürt man dann, glaube ich, auch. Und ansonsten, ich kann nicht gut nachempfinden, ja, geht mir oft so auch in Gesprächen mit MitarbeiterInnen dann auch aus der Führungskraftperspektive, wenn genau dieser von dir erwähnte Geistesblitz dann sozusagen rüberkommt und man sieht dieses Strahlen, also da empfindet man in der Tat Glück. Ja, vielen Dank fürs Teilen und damit unsere ZuhörerInnen dich noch ein bisschen besser kennenlernen und denn auch verstehen, wer denn der Mensch Dorothea Wiechert-Nick ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Meine erste Frage ist, wer bist du? Die zweite ist, was ist dir denn wirklich wichtig? Und die dritte, wofür stehst du jeden Tag auf?
Ja, wer bin ich? Auch kann man jetzt natürlich einmal sozusagen die ganzen biografischen Details runterlassen. Aber ich glaube, was ich im Kern bin, ist ein Mensch, der immer auf der Suche war nach der inneren Freiheit. Und ich habe immer noch ein Bild vor Augen, als Teenager muss ich so 15 gewesen sein, habe ich mal aus einer reinen tiefen Intuition heraus eine Tonplastik gemacht. Ja, das war so ein Mensch, der ein bisschen zusammengekauert saß in einem Käfig, der aber offen war. Und da kommen wir auch mit sozusagen dem Leben später noch drauf. Das war für mich so eine Erkenntnis, ja, wir leben, als Menschen leben wir mit ganz vielen Ansprüchen, die an uns gestellt werden, die so vielen als Gefängnis vorkommen. Aber dieses Gefängnis ist immer offen und steht uns frei, da rauszugehen. Und letztlich empfinde ich mein ganzes Leben als ein Weg, der zu dieser immer größeren Freiheit führt. Ja, von der ersten getriebenen Lebenshälfte, ich meine, ich war hohen Perfektionismusanteil, ich habe einen Antreiber, sei schnell. Bei mir musste immer alles gleichzeitig passieren. Ja, ich meine, ich habe Karriere gemacht, du hast ein paar Positionen benannt. Ich bin Mutter von drei Kindern. Also mir war es wichtig, sozusagen das perfekte Leben zu haben, alles hinzukriegen, fit zu sein, schön zu sein, ja, höher, schöner, weiter. Und das hat eine ganze Weile funktioniert und ich hatte auch immer das Gefühl, ja, das ist es. Aber es blieb so dieses Gefühl, diese Frage, so war es das, ja, reicht das? Und reicht es dann einfach noch mehr zu machen und hier ein Hobby und da oder ist es nicht was anderes? Und ich habe dann eine Phase gehabt, wo ich auch meine Grenzen kennengelernt habe, wo ich heute mit dem Verständnis von mir selbst weiß, da bin ich gegen Wände gelaufen, die dadurch bedingt waren, dass ich einfach Prägungen hatte, die mir nicht klar waren, ja, dass ich mich in der Führung nicht gut oder ungut verhalten habe, was dann dazu führte, dass es auch Trennung von den Unternehmen gab. Ja. Das habe ich heute verarbeitet und das hat dazu geführt, dass ich dann sozusagen die zweite Lebenshälfte eingeschlagen habe, nämlich jetzt seit 6 Jahren als Coach arbeite, dazu Ausbildung gemacht habe, aber eben genau sozusagen dieses theoretische Wissen kombiniere mit meiner eigenen Erfahrung, was passiert, wenn wir letztlich im getriebenen Zustand versuchen, Unternehmen zu führen. Ja? Das führt nämlich nicht unbedingt zu viel. Es ist nicht, dass man da gar nichts erreicht, aber es könnte so viel besser sein. Und das ist das, was mich heute wirklich, also was auch der Sinn meiner ganzen Arbeit ist. Ja.
Genau,
Ja.
also was ist dir wirklich wichtig? Zum einen kam es jetzt schon ein bisschen raus, aber wenn du darauf vielleicht nochmal eingehen möchtest, und wofür stehst du jeden Tag auf?
Was mir wirklich wichtig, du hast es zusammengefasst und ich habe es mir jetzt auch vorgreifen nochmal. Also einerseits das innere Wachstum. Ja, ich bin neugierig, ich lerne gern dazu. Ich glaube auch, dass es gut ist, immer wieder über sich hinauszuwachsen, mehr zu probieren. Und ich arbeite deshalb natürlich auch nur mit Menschen, die genau das täglich tun. Ja, mir war es immer wichtig, Verantwortung zu übernehmen, nicht sozusagen im Klein-Klein hängen zu bleiben. Und mir ist Kreativität sehr wichtig. Und das genieße ich einerseits, also ich habe kreative Hobbys, ich spiele Cello, ich habe mir jetzt letztes Jahr, es war ein großer Traum, eine Drechselwerkstatt eingerichtet, wo ich inzwischen immerhin jedes Wochenende ein paar Stunden drin stehe. Aber was ich auch liebe, ist die Kreativität in meiner Coaching-Arbeit. Also die Kreativität in den Coachings. Ja, zu sehen, da kommt jemand mit einem Problem und wir erkunden das. Wir schauen, was ist der Hintergrund, wie geht's dir, was könnte dahinter liegen. Ja, weil oft ja auch das Problem, was so eigentlich mitgebracht wird, gar nicht das Problem ist, sondern das liegt viel tiefer. Ja. Und diese Kreativität, die da in den Coachings entsteht, das ist auch was, was mir unglaublich viel gibt. Ja. Also in der Reihenfolge hätte ich wahrscheinlich vor 3 Jahren noch gesagt, Wachstum ist am wichtigsten. Heute würde ich sagen, die Kreativität ist mir heute eigentlich am wichtigsten. Das gestalten können.
Ja. Und ist ja übrigens, also alle 3 Dinge, die du genannt hast, Wachstum, Verantwortung und Kreativität, sind ja auch alles 3 Begriffe, Eigenschaften, Anforderungen, die ja im Kontext von Leadership super, super wichtig sind. Ne? Also gerade Wachstum, es ist ja nicht immer nur das eigene Wachstum, sondern es ist ja auch das Wachstum von den Menschen, die man führt, oder in dem Fall bei dir auch die Menschen, die man coacht. Ja, also das gerade macht es ja dann oft auch aus, auch dieses Wachstum dann zu ermöglichen als Führungskraft und das Wachstum auch dann zu sehen. Und oft bei den beiden anderen Begriffen ist es ja ähnlich, ja, egal ob es jetzt Verantwortung oder Kreativität ist, die Facetten sind A, für jemand, der dann führt, super, super wichtig, ja, aber natürlich auch für die Geführten, ja, und da ist auch, weil du ganz am Anfang ja auch gesagt hast, in der Fragerubrik, wer bin ich, also dieses Thema mit der Freiheit, Verantwortung ist ja im Prinzip auch immer die andere Seite der Medaille von Freiheit, sage ich, ja, also Verantwortung zu übernehmen, führt ja oft auch dazu, dann bestimmte Freiheitsgrade zu erlangen. Ja, und auf der anderen Seite bedeutet aber auch Freiheit und die Wahl zu haben, auch oft zwischen 2, 3 Dingen, dann wiederum Verantwortung. Also das eine und andere bedingt sich dann, die Dinge hängen auch oft zusammen und genau.
Ja. Absolut. kann ich einfach nur. Ja, und die Freiheit, auch mal die eigene Freiheit einzuschränken im Sinne einer Verantwortung. Ja, weil nichts davon ist absolut und jederzeit verfügbar. Und da immer wieder zu schauen, was ist gerade wichtig, das ist ja das Zentrale auch in der Führung.
Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, bei den Themen, die dir wichtig sind, dass es sich dann auch im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert hat. Ne? Also war vielleicht vor Jahren eher noch das Thema Wachstum. Hatte da die größte Bedeutung für dich, so ist es mittlerweile dann Kreativität. Nochmal auf die letzte Frage einzugehen. Was ist deine Antwort dann? Wofür stehst du jeden Tag auf, Dorothea?
Also in meiner Rolle als Coach, wirklich mit dem, was du auch schon angerissen hast, ich möchte Menschen helfen, großartige Unternehmen zu schaffen. Für mich hat das auch eine übergreifende Bedeutung. Ich meine, wir sind in einem massiven Umbruch. Die Welt fühlt sich gerade sehr beängstigend an. Die Wirtschaft stagniert. Ich glaube, wir haben einige Industrien, die sozusagen Auslaufmodelle sind. Und wir brauchen einfach ganz viele neue kreative Unternehmen, um die Wirtschaft voranzubringen, aber auch sozusagen die Gesellschaft als solches und die Probleme der Zukunft zu lösen. Und dafür braucht es Menschen, die bereit sind, ich nenne das immer, den ganzen Weg zu gehen. Ja. Also es ist einfach, viele Gründer hören auf, wenn eine bestimmte Größenordnung erreicht ist. Es hat einen Grund, warum 97%, knapp 97% der Unternehmen in Deutschland nicht mehr als 50 Mitarbeiter haben. Dahinter stehen natürlich Menschen, die einen super Job machen, ehrenwert arbeiten. Aber das macht nicht, also wir brauchen einfach größere Unternehmen, um diesen Transfer zu schaffen und Menschen zu helfen, in diese Rolle reinzuwachsen und daran Freude zu finden, dauerhaft. Das ist ein ganz tiefes Anliegen von mir. Ja, und das heißt aber auch, diesen Menschen zu helfen, mit dieser Härte, die dieser Job hat, klarzukommen und dort einen Weg zu finden, wo letztlich Leben und Arbeiten integriert wird auf eine Art und Weise, dass sie nicht dabei kaputt gehen.
Ja, und das, was du jetzt auch beschrieben hast, als Antwort auf meine Frage, wofür du jeden Tag aufstehst, wirklich diesen Weg zu begleiten zu diesem großartigen Unternehmen, genau auf diesem Weg, werden wir jetzt mal ein bisschen eingehen, ja, und steigen auch mal ein in unser Podcast-Thema vom Macher zum reifen Leader und gehen auch zunächst mal, Dorothea, auf den Begriff von Leadership ein, ja. Was bedeutet denn für dich Führung und was macht für dich ein gutes und auch zeitgemäßes Leadership aus?
Also Führung jetzt sozusagen so ganz eng definiert ist natürlich einfach die Steuerung von Menschen auf ein gemeinsames Ziel hin. Und da sind schon mal drei Begriffe drin, die absolut wichtig sind. Das ist einerseits die Steuerung, also dieses als Leader Ausrichtung schaffen, Rahmen vorgeben, auch immer wieder gucken, sind wir auf dem richtigen Kurs, schaffen wir das? Es geht um Menschen, ja. Wir steuern nicht eine Maschine, ja, das ist Managen. Ja, wie heißt es so schön? Führung richtet sich auf Menschen, Managen richtet sich auf Dinge. Also es geht um Menschen und da geht es in der guten Führung immer um Augenhöhe. Augenhöhe heißt, sozusagen im Psychologischen würde man sagen, ich bin okay, du bist okay. Ja? Ich bin hier ein Mensch und eine Führungskraft mit Stärken, aber auch mit Schwächen. Und ich bin in der Lage zu sehen, was du bist, was du mitbringst, wo vielleicht auch deine Grenzen sind. Und wir arbeiten hier zusammen, um dich möglichst an dein Potenzial heranzubringen. Ja, und diese Freiräume zu schaffen. Und dann ist es das gemeinsame Ziel. Ja, also eben zu schauen, wie schaffen wir das zusammen? Wie geht jeder in die Verantwortung, um dieses Ziel zu erreichen? Und das ist für mich die Haltung, aus der moderne Führung passiert, es war so, aus der jede Art von guter Führung passiert. Ich glaube, man findet auch gute Beispiele von sehr, sozusagen von frühen Leadern, die diese Haltung hatten. Also wenn ich heute ein Buch lese, gerade dabei, Biografie von Werner von Siemens, der schon damals gesagt hat, um Menschen möglich, also ich muss Menschen Freiraum geben, ich muss die beteiligen an meinem Unternehmen, damit sie mit voller Kraft am gemeinsamen Ziel arbeiten. Also es ist eine Haltung, die eigentlich immer schon dazu geführt hat, dass gute Unternehmen entstehen. Ne? Und was ich noch dazu nehmen würde unter guter Führung, ist für mich eine Führung, die dafür sorgt, dass weder der Führende noch die Geführten verbrennen. Ja, dieses Getriebene, immer sozusagen Zuckerbrot und Peitsche, das ist und war nie gute Führung. Ne?
Absolut, absolut richtig, ja. Und ich glaube, da haben sich auch viele auf den Weg gemacht. Und finde ich ganz interessant, dass du das auch sagst, dass weil du die Biografie da auch erwähnt hast, dass es natürlich auch schon in der Vergangenheit schon gute Führungskräfte, gute LeaderInnen dann auch gab, die da schon sehr innovativ dabei waren und genau auch ihr Handeln aus dieser Haltung heraus, die du auch eben beschrieben hast, darauf ausgerichtet haben, dass diese drei Komponenten, Steuerung, Mensch und auch dieses gemeinsame Ziel dann in deren Fokus standen. Und das gab es bestimmt schon und Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank hat sich aber das jetzt auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ne, als man auch so Begrifflichkeiten nochmal, diese ganze New Work-Szene und so weiter und natürlich auch dadurch, dass sich das Umfeld und die Anforderungen alles verändert haben, haben sich da noch immer mehr auch auf den Weg gemacht. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch noch viel zu tun, ja, und deshalb sind wir ja auch beispielsweise in diesem Kontext auch tätig und bemühen das, glaube ich, auch immer weiter und immer mehr, dass solche Sachen wie der Mensch steht im Mittelpunkt oder auch das mit dem gemeinsamen Ziel, dass das immer wieder auch dann thematisiert wird, ne?
Ja, nee, das braucht's. Ja.
Was sind denn aus deiner Sicht dann auch wichtige sogenannte Leadership Skills? Also was macht denn die moderne Führungskraft oder die Führungskraft der Zukunft aus?
Also eine Grundkompetenz ist erstmal das ein gutes Selbstbewusstsein. Ja, ich kann andere Menschen in diesem Ich bin okay und du bist okay nur führen, wenn ich wirklich verstehe, wer ich bin. Und sowohl sozusagen meine Sonnen- als auch Schattenseiten. Ja, die Schattenseiten sind immer dann wichtig, wenn wir unter Stress geraten. Also selbst der Mensch mit den besten Intentionen, wenn wir unter akuten Stress geraten, sozusagen fallen wir in dieses Fluchtkampf, erfrieren. Ja, jeder hat da so seine Präferenzen. Und eigentlich sind diese Stresssituationen immer das, was es spannend macht. Denn wenn wir, ich nenne es mal so, in unserem besten Ich sind, wenn wir entspannt sind, dann laufen wir schon so ganz gut. Mhm. Ja? Aber wenn wir gestresst sind, zu verstehen, wer bin ich, wer werde ich dann und wie kann ich diese Schattenseiten, die oft auch Dinge sind, die wir gar nicht wollen, ja, wie kann ich die gut führen, wie komme ich daran? Mhm. Das ist für mich ein ganz großer Kern von Selbstbewusstsein. Mhm. Ja, auch dieses Verständnis, was will ich hier wirklich? Wie klar bin ich darüber? Also innere Klarheit zu kriegen, ist ganz zentral. Und also das ist das, sozusagen das ganze Thema Selbstführung. Dann finde ich, gibt es ein ganzes Set natürlich an Führungskompetenzen in der Führung, so eine 1-zu-1-Führung. Das geht los im aktiven Vertrauensaufbau. Ja, also als Führungskraft in der Lage zu sein, ja, Vertrauen nicht als ein Endergebnis zu sehen, sondern als einen Prozess, den ich aktiv manage. Hm. Das tun die wenigsten. Ja, die meisten, meine, das ist ein 0-1, ja, aber es ist etwas, was du gestalten kannst. Dann geht es natürlich darum, als nächstes bewusst Verantwortung zu übergeben und so sicherzustellen, dass die Verantwortung wirklich beim Gegenüber landet. Das ist das Defizit bei vielen, was dann zu Micromanagement führt. Ja, wir schmeißen Aufgaben über den Zaun und hoffen, dass das Gegenüber schon fängt. Und dann passiert es nicht und dann sind wir furchtbar enttäuscht und zweifeln am Gegenüber. Also da mit viel Klarheit zu übergeben und dann aber auch dahin zu gehen und accountable zu halten. Das ist auch etwas, was vielen schwerfällt, ja, Rechenschaft. Wir nehmen ja allein schon den Begriff nicht gerne in den Mund, ja, nutzen das englische Wort, weil es wahrscheinlich nicht mehr ganz so hart klingt. Aber dieses wirklich Nachhalten ist ein Teil der Führungsverantwortung. Ja, und das ist, wenn man Verantwortungsübergabe gut verabredet hat, ist das Nachhalten auch kein Thema. Es ist nur ein Thema, wenn es erratisch wird. Und dann natürlich sozusagen Feedback geben, ja, Menschen entwickeln, weiterentwickeln. Also das ist der Bereich der direkten Führung und dann ist ein ganz großer Bereich noch, der oft zu kurz kommt, ist die Fähigkeit, wirklich High-Performance-Teams zu bauen. Und die Dynamiken zu verstehen, wie funktioniert ein Team, wie kann ich nicht nur Einzelne aktivieren, sondern wie bringe ich die zusammen? Auch nochmal ein großes Themenfeld für sich selbst. Ja, also absolut. Das sind so, finde ich, so in der Führung die ganz großen Komponenten. Dann natürlich, sozusagen, wenn man weiterdenkt, Struktur, Kultur schaffen, also den Rahmen zu setzen, ja, also das Unternehmen zu führen.
Und vielen Dank. Finde es auch toll und verständlich, ja. Denke, unseren HörerInnen geht es genauso, wie du das jetzt auch beschrieben hast und das auch so ein bisschen eingegrenzt hast auf diese verschiedenen Säulen, die du hier genannt hast. Und gerade nochmal beim Thema auch, weil wir es eben auch schon hatten, Verantwortung übergeben und dann auch das Thema High-Performing Teams. Da gibt es ja auch absolut Zusammenhänge, ne? Weil wir leben ja in einer immer arbeitsteiligen Welt und ich würde das doppelt unterstreichen, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch dann auf Basis des anderen Begriffs, den du genannt hast, nämlich Vertrauen, dann sukzessive dann Verantwortung zu übergeben und dann auch zu schauen, okay, wer hat denn im Prinzip auch in einem High-Performing-Team welche Fähigkeiten, wem kann ich dann was übergeben, das immer wieder auch zu prüfen, dann auch zu gucken, kann ich da jemand auch hier und da vielleicht aus seiner Komfortzone auch mal ein bisschen rausholen, um so quasi es zu ermöglichen, dass man nicht mehr den Fall hat, dass einer im Prinzip alles irgendwie machen kann, machen will, sondern wenn wir das Ganze verteilen und auch die unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Menschen dann auch nutzen, ja, weil das macht aus meiner Sicht dann auch heute wirklich ein erfolgreiches Leadership dann auch aus. Und was für kleine Teams in Unternehmen, was für kleine Teams dann auch gilt, das gilt dann auch wahrscheinlich, da kommen wir ja später noch drauf, dann auch für das ganze Thema, wie man dann auch transformiert, dann auch vom Gründer oder vom Gründerin dann zu so einem zum CEO. Ne? Genau. Ja, und da sind wir jetzt schon so langsam, aber sicher bei unserem Kernthema, denn Dorothea, du begleitest ja halt insbesondere GründerInnen auf ihrer Reise vom Gründer bzw. Gründerin zum oder zur CEO. Und warum ist denn diese Reise vom Gründer oder von der Gründerin zur CEO so wichtig und was genau, weil ich es in der Vorbereitung dann auch gelesen habe, ist denn eine sogenannte Gründer-Midlife-Krise?
Ja, warum ist die Trend? Also, was passiert da? Also, letztlich auf dem Weg von der Gründung hin zum Führen eines größeren Unternehmens gibt es letztlich dreieinhalb, sag ich mal, Phasen. Ja, es ist am Anfang, wenn Gründer starten, dann sind sie erstmal Vereinmacher und Manager. Sie haben eine Idee, ja, alleine oder zusammen mit einem Gründerinnen-Team, die sie sehr hands-on nach vorne bringen. Und das ist eine tolle Zeit. Also sagen so, es gibt so eine ganz unbeschwerte Zeit und das ist vergleicht, deshalb passt dann auch die Midlife-Crisis. Das ist wie die Kindheit, ist so die Zeit bis zum, wie heißt das so schön, Product-Market-Fit. Also diese kreative Phase, wo man Dinge anstößt, erste Sachen aufbaut, Team ist total winzig und im Prinzip macht jeder was, man versteht sich quasi unausgesprochen. Mhm. Ja. Letztlich ist auch noch nicht viel greifbar. So der Gründer oder die Gründerin ist so das Herz und Hirn des Unternehmens und ich sozusagen so die Mitarbeiter sind in der Phase eher so wie bei dieser einen indischen Götter, die Arme, ja, die machen halt was, ja. Und, aber die Gründerinnen stehen da ganz klar in Mitte und spüren eine sehr hohe Selbstwirksamkeit. Und diese erste Phase, bis sie rausgehen auf den Markt, die ist halt auch toll verspielt, weil da ist alles möglich, ja. Magisches Denken. Wir werden die Welt beherrschen, ja. Wir überrumpeln Google oder was auch immer, ja. Und dann geht es auf den Markt und dann ist es weiter eine Phase, wo die Gründer sehr hands-on sind, weil da muss man jetzt einfach Dinge bewegen. Mhm. Ja, und da geht es auch darum, es muss einfach, wir bringen es auf den Markt, egal was an Prozessen dahinter ist, egal wie es funktioniert, Hauptsache es klappt. Ja. Und das ist eine Phase, wo das Team dann wächst, wo auch so eine erste Ausdifferenzierung von Jobs passiert, wo aber die Gründer typischerweise noch auch in der Führung, sie fangen dann zwar an, die einzelnen Menschen zu führen und die in die Verantwortung zu bringen, aber es entsteht immer noch mit ihnen sehr als Kern. Ja, also so ein typisches Führungsteam-Meeting in solchem Unternehmen ist eigentlich eine Abfrage von Reporting. Ja, und alles auf den Gründer gerichtet. Ja, da reportet dann einer nach dem anderen. Guck immer in seine Richtung, wenn einer fertig ist, kommt der Nächste dran. Ja, das ist auch nicht Team, sondern da ist jeder Einzelne geführt. Und diese Phase ist toll für die Gründer, weil sie da noch sehr, das ist ein Begriff, der mir sehr wichtig ist, eine sehr hohe Selbstwirksamkeit spüren. Sie stoßen viel an, ja, direkt. Ja, das kann man ja auch mit einem Team bis 20, 30 Leute noch ganz gut machen, dass man sozusagen jeden Einzelnen so anpiekst. Und diese Selbstwirksamkeit ist ein bisschen so wie im Billard, wenn ich mit dem Kö auf die Kugel haue und die geht direkt ins Loch rein. Mhm. Ja? Super Gefühl, ich habe es in der Kontrolle. So, das läuft eine ganze Weile gut und meist auch so durch diese erste durchstarkte Phase vom Unternehmen. Aber irgendwann wird das Team zu groß. Da gibt es noch andere Effekte, aber ich gucke jetzt mal nur aufs Team. Und da gibt es eine Schallgrenze. Die ist, ich sage immer so, Anzahl der Gründerinnen mal 15 bis 25 Mitarbeiter, weil die 15 bis 25 Mitarbeiter ist die maximale Führungsspanne, die wir haben, direkte. Das ist dann schon ziemlich am Anschlag und je nachdem, wie kontrollbedürftig so ein Gründer ist, also sehr kontrollbedürftig ist es kleiner, wenig kontrollbedürftig weiter, aber irgendwann funktioniert diese direkte Führung nicht mehr. Und was Gründer dort erleben, nach diesem führen, auch so einer fast heldischen, so, ja, ich bin der Superman, ich steuere alles an, ist, sie merken, ich komme an die Grenzen. Ja? Das, was mit 10 Mann noch geklappt hat, dass ich einfach eine Ansage mache und die wissen schon, was ich meine, geht nicht mehr. Ja? Meine Ansagen gehen verloren. Mhm. Die Verantwortung wird irgendwie nicht angenommen. Ich kann nicht mehr alle kennen. Ja, ich habe vielleicht auch dann meine erste Zwischenebene. Also ich kann nicht mehr direkt anstoßen, sondern es muss jetzt, ja, will ja über die Bande gehen so langsam.
Und es sind ja dann zum Teil auch, kann ich mir vorstellen, wirklich so schmerzhafte Erfahrungen, ja, also so wie du es jetzt auch beschreibst, ne? Also und jede dieser Phasen, die du bis dato auch beschrieben hast, da sage ich, das hat ja auch absolut so seine Daseinsberechtigung und Gründer und Gründerinnen müssen sich in den jeweiligen Phasen genauso verhalten, wie du es beschrieben hast. Und dann kommt jetzt dieser Move, wo wir jetzt gerade dran sind, oder du. Und da kann ich mir vorstellen, das tut wirklich weh, ne? Auch, oder?
Das tut wirklich weh, weil die haben das Gefühl, es wächst mir alles über den Kopf. Hm. Ja? So viele Leute. Ja? Dann ist das auch eine Phase, wo natürlich, das wollen die Gründer ja auch, wo sie anfangen, Leute reinzuholen, die mehr wissen. Oh nein, Entschuldigung, die mehr wissen als sie, ja, und wo sie das Gefühl haben, was ist denn, wenn ich jetzt alle C-Level-Rollen besetzt habe, was ist denn mein Job noch? Was habe ich denn hier zu tun? Also diese Führungswirksamkeit, die Selbstwirksamkeit nimmt immer mehr ab. Und das löst dann so ein Gefühl der Depression aus. Hm. Und das ist ja auch eine Midlife-Crisis. Ja, das, was ich bisher gemacht habe, funktioniert nicht mehr. Es bringt mich nicht dorthin, wo ich hin möchte. Ich spüre mich nicht mehr mit meiner Wirksamkeit. Und dieser Punkt ist für viele frustrierend. Mhm. Ja, und viele hören dann, also ich sag mal so, es gibt so 3 Wege, wie man das umgehen kann. Dieses Irritationsgefühl. Mhm. Ja, das ist einerseits zu sagen, ach, klein ist ja auch ganz schön. Ja, wir bleiben einfach bei der Größenordnung, ja. Es gibt ja auch so The Small Giant, da gibt's auch, kann auch sozusagen nett bezeichnet werden. Dann gibt's viele Gründer, die in der Zeit aussteigen und einfach sozusagen als Serial Founder nochmal von vorne anfangen. Oder die dann sagen, naja, okay, das mit bisschen Druck funktioniert nicht, ich mache einfach noch viel mehr Druck auf das Unternehmen. Ich schiebe das so richtig hart an. So ein bisschen, mein Bild ist immer Sisyphus, ja. Solange ich anschiebe, geht's nach oben, aber weh, ich lasse los. Mhm. Aber es ist natürlich nicht hilfreich. Mhm. So, und dann gibt's die Gründer, die sagen, ich habe jetzt hier zwar das Gefühl, nach einer langen Autobahn, wo ich gerannt bin, ich laufe gegen eine Wand, aber ich glaube, es gibt mehr. Ich bleib hier nicht stehen. Mhm. Und ich fange an, mich neu aufzusetzen. Ne? Und die machen sich dann auf in die Phase, die dann zur Reifenführung führt. Ja, und das ist tatsächlich eine innerliche Reifungsphase, die, und es sind ja nicht nur Gründer, die alle Menschen machen müssen, die sehr viel Verantwortung übernehmen in einem frühen Lebenszeitpunkt. Die müssen im Prinzip, weil dieser Lebensweg ist das Gleiche wie beim Menschen, ja, diese kindliche Phase dann sozusagen dieses, hey, ich bin der Held, ich kann alles treiben, ich habe es ja auch über mich beschrieben und irgendwann kommt der Punkt, so kann es das nicht sein, ja. Und bei Menschen, die sehr früh viel Verantwortung übernehmen, muss diese Phase dieser Midlife-Crisis im Prinzip nach vorne gezogen werden. Und das ist anspruchsvoll.
Ne? Ja. Und du hast den Begriff der Reife jetzt auch gerade reingebracht. Was bedeutet es denn jetzt, ein reifer Leader oder eine reife Leaderin zu sein?
Also ein reifer Leader ist erstmal ein Mensch, der eben sich seiner selbst bewusst ist. Ja? Also am Anfang in dieser Phase, wo wir sozusagen so als Helden unterwegs sind, tragen wir oft noch ganz, ganz viel Erwartungen von anderen mit. Ja, das sind Erwartungen, die uns unsere Eltern mitgegeben haben. Das ist die Erwartung der Community. Ja, das ist beim Gründer vielleicht die Erwartung des VCs. Das alles versuchen wir irgendwie zu beweisen, dass wir das hinkriegen. So. In der Reifenführung haben wir den Schritt gemacht zu sagen, ich weiß, was ich hier will. Ja, und natürlich höre ich mir an, was die anderen von mir wollen, aber ich habe mir klar gemacht, wofür ich eigentlich wirklich stehen will. Also eine große innere Klarheit macht einen reifen Leader aus. Dass ich weiß, wo ich stehe, hat auch viel mit emotionaler Reife zu tun. Also nicht getriggert zu sein, sondern zu wissen, was löst in mir welche Gefühle aus? Ja, was löst schlechte und was löst positive Gefühle aus? Wie kann ich damit gut umgehen, damit ich nicht, wenn ich schlechte Gefühle habe, einfach zurückschlage, sondern wie kann ich das so für mich transformieren, dass da wiederum eine Gestaltung draus wird. Also so ein Greifelieder landen nicht immer wieder im Drama, sondern sind aktive Gestalter ihres Umfeldes. Und was ein Reifenlieder deshalb auch ausmacht, ist schon auch eine radikale Akzeptanz der Realität. Ja, die wissen, die Realität ist, wie sie ist, aber es liegt an mir, meinen Weg da drin so zu gestalten, dass ich mein Ziel erreiche. Ja, und dieses Akzeptieren der Realität ist ein großer Schritt, weil viele kämpfen gegen die Realität. Ja, ich meine, wenn Sie jetzt nur die politische Landschaft anschauen, wie wir uns momentan an Trump abkämpfen. Mhm. Ja, natürlich ist das ein grauenvoller Mensch, aber es hilft sich nicht abzukämpfen, sondern der richtige Schritt wäre zu sagen, okay, das ist jetzt ein Fakt, wie gehen wir damit um? Ja. Also ja, das ist für mich schon mal so Beispiel. Die Quintessenz von Reifenliedern.
Und jetzt unterstützt du ja quasi GründerInnen auf dieser Reise, ja, auch zum Reifenlieder, zur Reifenliederin. Wie sieht denn so eine Entwicklung zum Reifenlieder aus?
Also ich starte im Coaching eigentlich meist eher auch auf der operativen Seite. Ja, also sie kommen und oft, also viele, die bei mir starten, starten im Coaching, wenn die 20, 30 Leute haben. Ja, und da geht es dann oft noch um diese erste, überhaupt erstmal zu erfahren, wie kann ich Verantwortung übernehmen, sodass sie da bleibt. Ja, wie, also zu lernen am lebenden Objekt. Ja, das macht man immer am besten. Natürlich hat das immer Teaching-Aspekte bei mir auch, aber es macht man natürlich am besten an konkreten Situationen. Wie baue ich Vertrauen auf? Wie lerne ich Verantwortung so zu übergeben, dass ich trotzdem das Gefühl habe, es ist alles in Kontrolle? Ja, also da geht es am Anfang viel um Führungsinstrumente, weil die einem erstmal so eine Sicherheit geben. Ja, wenn man mal so ein paar Sachen beherrscht in der Führung, und ich meine, du leitest ja auch große Teams, du hast das sicher auch erlebt, wenn wir da mal eine Sicherheit haben, mit bestimmten Ansätzen bin ich wirksam, dann tritt so ein bisschen mehr an Gelassenheit ein. Und diese innere Gelassenheit brauchen wir wiederum, also diese innere Ruhe brauchen wir, um dann zu schauen, warum ist mir das denn so schwer gefallen? Ja, warum fällt es mir schwer, Verantwortung zu übergeben? Warum triggern mich bestimmte Situationen immer? Ja, warum reg ich mich so wahnsinnig über meinen Co-Founder auf, wenn der irgendwie früher geht als ich? Ja, und dann den Blick sozusagen auf sich zu richten und dieses Selbstbewusstsein aufzubauen. Ja, wirklich diese, dann in diese innere Klarheit zu kommen. Denn wenn man diesen Schritt nicht geht, da gibt es mein Lieblingsquote ist immer Englisch, a fool with a tool is still a fool. Ja, also ein Irrer mit einem guten Instrument ist immer noch ein Irrer. Ja. Und das ist genau das, wenn wir die Instrumente einsetzen. Ja, wenn ich Verantwortung übergebe, aber das Mindset habe, mein Gegenüber hat eh keinen Bock, ja, dann wird es nicht funktionieren. Ja. Und deshalb geht es dann darum, zu reflektieren, das, was ich an Antreiben, an Glaubenssätzen habe, was mich limitiert, woher kommt das und wie kann ich die überschreiben? Und das ist dann die eigentliche, und das ist auch dann der Weg raus aus dieser Midlife-Krise in die eigentliche Reife. Ja, ich weiß, wofür ich stehe. Ich akzeptiere mich auch mit meinen Stärken und Schwächen. Ja, damit kann ich auch andere akzeptieren. Ich weiß, dass wenn was schief geht, dann die Welt nicht untergeht. Ja, das gibt viel Gelassenheit. Das ist ein Weg zu innerer Demut. Demut ganz wichtig, ja, wirklich den Willen, sich in den Dienst des Ganzen zu stellen. Das gibt mir die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen. Also das sind alles Dinge, die dann entstehen. Ja. Und gleichzeitig, und also ich beschreibe gerne reife Lieder mit sozusagen so einem Modell, großer Traum, offenes Herz, starker Rücken und Growth Mindset. Mhm. Und was das halt macht, ist wirklich einerseits diese Perspektive geben. Ja, auch das bedeutet ja, ich weiß, was ich will. Ich habe eine große Sehnsucht, die ich erreichen will, auf die ich zuarbeite. Ja, und ich nehme alle mit auf diese Reise. Dann zwischen offenem Herz und starker Rücken diese Balance, die ganz zentral ist für ein erfolgreiches Unternehmen, zwischen Menschlichkeit auf der einen Seite, ich sehe dich, ja, ich bin gelassen, ich bin demütig, ich baue Vertrauen auf, und Performance. Ja, also eine gute Führungskraft ist ja nicht in Anführungsstrichen nur nett, sondern fordert auch Performance ein. Ja, und da geht es dann eher um eine Frage der inneren Klarheit und Souveränität. Ja, es geht um Eigenverantwortung, die vorzuleben und auch zu prägen. Es geht um das Thema Robustheit, Resilienz. Ja, also wie halte ich mich auch an der Energie? Und gute Leader bringen beides in Balance. Ja, und man sieht, dass eigentlich eine starke Kultur ist einerseits, zeigt ganz viel Respekt, Menschlichkeit. Wird dann berichtet, dass man sich gesehen fühlt. Und gleichzeitig gibt es da klare Ziele und jeder weiß, wo sein Platz ist und wie er oder sie beitragen kann. Und da diese Balance hinzustellen, das ist auch wiederum etwas, was viel innere Reife braucht. Ja, also gerade die getriebenen Leader neigen oft auf einen reinen Fokus auf die Performance. Ja, da wird dann halt angetrieben und ich muss ja nur eine harte Ansage machen. Nein, ja. Und die anderen, die nur auf Menschlichkeit gehen, ja, die wollen freundlich sein mit allen, aber da merkst du dann, dass so ein bestimmtes Energielevel fehlt. Mhm. Es geht um die Balance. Mhm. Ja. Und das Growth Mindset ist letztlich genau dieser Punkt, ja, der Blick in die Zukunft mit dem großen Traum, aber immer auch der Blick auf mich, wo stehe ich, ja, was ist mein Selbstbewusstsein? Und ja.
Ja, also vielen Dank auch für die Erklärung auch, was jetzt diese Entwicklung da noch ausmacht und das Bild, was du da auch dabei gezeichnet hast, ist, glaube ich, dann auch immer noch mal sehr schön, auch gerade für HörerInnen von einem Podcast, dann vielleicht auch dieses Bild dann auch zu sehen und dann auch so den Transfer herzustellen zwischen dem, was du dann auch in Worte auch gefasst hast. Mhm. Jetzt schaffen es ja nicht alle, ja, sozusagen diese Transformation dann hinzubekommen. Was passiert denn, wenn sich GründerInnen jetzt nicht zum reifen Leader entwickeln?
Ja, oft, also es tun ja viele nicht. Ja, und also ein Aspekt ist typischerweise, dass Unternehmen entstehen, die immer weiterhin vom Gründer abhängen. Ja, und wenn du heute Zahlen anguckst, es gibt eine Statistik von einem Mittelstandsverband, die sagt, bis Ende 26 werden rund 200.000 Unternehmen aufgegeben, weil es keine Nachfolger gibt. Ja, und das ist natürlich für ein Unternehmen dramatisch. Ja, wenn es keinen gibt, der es übernehmen kann. Wohinter immer steht, dass es jemanden gab, der vorher nicht die Strukturen geschaffen hat und nicht Nachfolger aufgebaut hat. Du hast dann oft Kulturen, die eben so als toxisch beschrieben wird, mit extrem viel Druck. Oder eben umgekehrt Wohlfühlkulturen, wo aber das Unternehmen auch nicht so wirklich in Gang kommt. Und was Menschen wollen ja sich spüren. Das macht den Mitarbeitern auch keinen Spaß. Ja, also dieses Bore-out, hören wir auch immer wieder, ist genauso schlimm wie das Burnout. Also, so. Und wie gesagt, viele Unternehmen, ich habe vorhin schon gesagt, die bleiben dann einfach klein in der Größenordnung, wo Menschlichkeit allein aufgrund der Nähe, ich meine, wenn du ein Team von 30 Leuten hast, dann bist du noch nahe mit allen. Ja? Und Performance lässt sich leichter kontrollieren. Also die Unternehmen bleiben halt klein, weil dort diese Performance, Menschlichkeit, Balance leichter zu managen ist. Ja? Aber sie werden halt nicht wirklich groß.
Ja, danke. ich, Dorothea, ich nenne dir jetzt mal 5 Begriffe, welche für mich im Kontext unseres Podcast-Themas wichtig sind. Und ich möchte jeweils von dir einfach mal ein paar spontane Gedanken dazu hören. Mhm. Lass uns mal starten mit dem Begriff Innovation.
Ja, Innovation ist für mich erstmal wirklich immer wieder das Neue zu gestalten, ja, kreativ auf Probleme und Herausforderungen der Welt zu reagieren und damit etwas zu schaffen, was uns nach vorne bringt.
Mhm. Zweiter Begriff ist Anpassungsfähigkeit.
Ganz wichtig, ja, wir leben in einer Welt, die sich wahnsinnig schnell entwickelt und natürlich ist es notwendig, dass wir uns daraufhin anpassen, wobei für mich die ganz große Frage ist, passe ich mich an mit einem klaren inneren Kompass, was für mich richtig ist und was meine Werte sind, oder passe ich mich an im Sinne von opportunistisch? Ja, also nochmal politische Lage heute, wenn wir sehen, wie schnell sich gerade Zuckerberg und Jeff Bezos und so weiter an Trump anpassen, das ist jetzt nicht die Anpassungsfähigkeit, die wir schätzen. Ne? Gleichzeitig eine Anpassungsfähigkeit im Sinne von, ich weiß, wo ich stehe, ich finde auch in einem neuen Umfeld einen Weg, der mich zum Erfolg findet und bleibe dabei aber bei mir und meinen Werten, das ist das, was gute Anpassungsfähigkeit ist.
Mhm. Dritter Begriff, Transformation.
Transformation ist natürlich immer erstmal sozusagen einen neuen Status zu erreichen und von einem alten Modus in einen neuen Modus zu kommen. Jetzt in unserem Kontext ist eines sehr wichtig. Ich glaube, viele Gründer und auch sicher Führungskräfte wissen, dass sozusagen nur wenn ich wachse, nur wenn ich mich entwickle, kann sich mein Team, mein Unternehmen entwickeln. Und was ich immer wieder höre von Gründern, die dann sagen, oh, ich habe Angst vor dieser Transformation, weil dann muss ich ja jemand anders werden. Und ich finde es an der Stelle super hilfreich zu sagen, nein, diese Transformation ist nicht ein jemand anders werden, sondern diese Transformation ist eigentlich eine Transformation von etwas, was du meinst, glauben sein zu müssen. In der Psychologie spricht man dann von dem Ego, von dieser Maske, die man auch hat, hin zu dir selbst zu kommen und zu verstehen, was dich ausmacht und damit dann in einer ganz anderen Kraft und Selbstverständlichkeit, auch das Wort sagt es ja schon, agieren zu können.
Danke auch dafür. Vierter Begriff, Reflexion.
Ja, der Reflekt ist ja die Spiegelung. Ich glaube, die Reflexion, die gerade natürlich in dieser Führungsentwicklung eine große Rolle spielt, ist sozusagen selber in den Spiegel zu schauen, was sehe ich da, aber sich auch sehr stark den Spiegel vorhalten lassen. Mhm. Also neugierig zu sein auf die Rückmeldung aus dem Team. Ja, wie erleben die mich? Wie passt das zu dem, wie ich mich selbst wahrnehme? Ja, Selbstbild, Fremdbild, passt das? Sich Unterstützung auch zu holen. Also ich glaube, diese Selbstwerdung ist so ein Prozess, der nur mit einem selbst zu tun hat, aber den man kaum alleine machen kann. Also sich Hilfe holen, um die unklaren Stellen auszuloten. Ja? Mhm. Und da ist Reflexion ganz, ganz wichtig. Ja.
Last but not least, Mindset.
Mindset ist für mich so die innere Haltung für glaubwürdiges Handeln. Also, wie denke ich wirklich über die Dinge nach? Ja, was ist meine Haltung dazu und wie kann ich aus einer hoffentlich werteorientierten Haltung wirklich sinnvoll agieren? Und ich hatte ja vorhin beschrieben, diesen Weg vom Führen mit Instrumenten hin zu führen aus Mindset. Ich glaube, wenn jemand das Mindset eines reifen Leaders erreicht hat, und das ist ein Mindset, ja, dann entsteht ganz viel in der Führung aus einer tiefen Intuition. Ja, dann ist es nicht mehr aufgesetzt, sondern man geht in Resonanz mit der Umwelt, schaut, was die brauchen und findet dann den richtigen Weg. Ja, weil es gibt nichts, was zu allem passt. Und dafür braucht es aber dieses Mindset, dieser inneren, ich nenne es souveräne Gelassenheit gerne. Ja, ich weiß, wofür ich stehe. Ich bin nicht durch alles getriggert und deshalb kann ich aktiv in den Kontakt mit meiner Umwelt gehen.
Ja, vielen Dank für die spontanen Gedanken jetzt zu den fünf Begriffen. Und ja, liebe Dorothea, die Zeit ist jetzt so schnell verflogen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zum Thema vom Macher zum reifen Leader begeistert und auch inspiriert hast. Und am Ende dieser großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir noch die drei folgenden Fragen beantwortest. Meine erste Frage ist, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
Ich sage gerne, ein offenes Herz für andere verlangt erstmal ein offenes Herz für dich. Und das klingt jetzt so nach dem typischen Selbsthilfegeschwurbel. Ja, bei diesen sich mutig auf den Weg zu sich selbst zu machen und sich anzunehmen, wir werden nie perfekt sein. Ja, das heißt auch sich annehmen mit dem, was nicht gut läuft, das zu akzeptieren, da in eine Gelassenheit zu kommen. Das ist der beste Weg für gute Führung. Ja, wenn wir das schaffen, wenn wir wissen, wer wir sind und damit gelassen umgehen, dann wird die Führung fast automatisch gut. Ja, weil wir dann den anderen auch sehen können. Und ja, diese Selbstentdeckung ist der wichtigste Schritt zu guter Führung.
Zweite Frage jetzt im Schlussmodus. Welche drei Dinge sollte denn ich bzw. auch die HörerInnen von What I Do Inspires You unbedingt aus unserem Gespräch mitnehmen, damit es gelingt, ein reifer Leader bzw. eine reife Leaderin zu werden?
Also erstmal, dieses reife Leader-Sein ist was Großartiges, weil, sagt ja schon, die Kurzzusammenfassung ist souveräne Gelassenheit. Ja, es ist ein Status, in dem wir bei uns sind, in dem wir eine große innere Klarheit haben und in dem dann das Ganze führen, die Ansprüche auch wesentlich weniger stressen. Ja, also wir können viel mehr in unserer Energie sein, weil wir aus uns schöpfen. Also das Erste, das ist ein Weg, der sich lohnt. Zweites, es ist ein Weg und es ist ein Weg, der durchaus viel Mut verlangt. Es gibt in der göttlichen Komödie dieses wunderbare Bild, ja, wo er beschreibt, wie er aus dem vollen Leben, aus diesem getriebenen Sein in den plötzlich im dunklen Wald landet. Ja, also hinter der Mauer, an die man geklatscht ist, landet man im dunklen Wald. Und dieses sich hinterfragen ist natürlich an vielen Stellen erstmal beängstigend. Aber es lohnt sich. Ja, weil mit jedem Schritt, den man aufräumt und wo man sich entscheidet, hey, das hat mich getrieben, aber das lasse ich jetzt auch los, kriegt man einfach sehr viel mehr Energie. Ne? Und das Dritte ist, ja, achte auf die Signale der Krise, ja, also diese Midlife-Krise, dieses Gefühl, ich spüre mich nicht mehr, habe das Gefühl, es geht nur noch, wenn ich nur noch mehr Druck mache. Das gibt so ein paar Indizien, die sagen, hallo, es wird jetzt Zeit, dich auf den Weg zu machen. Auch das Gefühl, boah, klein ist doch auch ganz schön, oder ich würd am liebsten von vorne anfangen. Das sind eigentlich nur Zeichen, du bist jetzt an diesem Punkt angekommen und du darfst dich entscheiden, durch den dunklen Wald zum reifen Leader zu werden.
Ja, vielen Dank. Zum Schluss, ich bitte ja meine GesprächspartnerInnen am Ende unseres Gesprächs immer um ein sogenanntes Mutmacher-Plädoyer. Und was ist denn dein konkretes Mutmacher-Plädoyer, Dorothea, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren HörerInnen gelingen wird, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken?
Mutmacher ist, trau dich groß zu sein, trau dich richtig groß zu sein, weil an sich haben wir alles, um das zu gestalten, was auf dem Wege liegt, wenn wir uns trauen. Und ja, Punkt.
Klasse, Punkt. Ja, vielen Dank, liebe Dorothea, für dieses inspirierende und auch vor allen Dingen, wie ich fand, sehr informative Gespräch. Ich wünsche dir, dass du noch ganz viele GründerInnen auf ihrer Reise zum CEO erfolgreich begleiten darfst und sie dabei unterstützt, ein neues Level an Klarheit, an Souveränität und an Führungsstärke zu entwickeln. Vielen Dank.
Vielen Dank dir. Danke für die tollen Fragen und auch deine Kommentare, die sehr bereichernd sind.
Sehr gerne.
Was für eine tolle Podcast-Folge mit Dorothea Wichert-Nick. Sehr einprägsam die Aussage von Dorothea am Ende unseres wundervollen Gesprächs, wo sie sagt, ein offenes Herz für andere verlangt zunächst mal ein offenes Herz für dich selbst. Wenn wir wissen, wer wir sind und damit gelassen umgehen, dann wird die Führung fast automatisch gut. Selbstentdeckung ist der wichtigste Schritt zu guter Führung. Ihr Plädoyer, trau dich groß zu sein. Wir haben alles, um das zu gestalten, was auf dem Weg liegt, wenn wir uns nur trauen, macht uns allen sehr viel Mut, mit den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft umzugehen. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, Führung eng definiert ist die Steuerung von Menschen auf ein gemeinsames Ziel. Steuerung im Sinne von als Leader in Ausrichtung schaffen, Rahmen geben und immer schauen, ob man auf dem richtigen Kurs ist. Dorothea sagt, dass Führung sich auf bzw. an Menschen richtet und bei guter Führung geht es um Augenhöhe. Augenhöhe bedeutet hier, ich bin okay und du bist okay. Das heißt, ich bin als Führungskraft ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Und ich bin in der Lage zu sehen, wer du bist, was du mitbringst. Und wir arbeiten zusammen, damit sich dein Potenzial voll entfalten kann. Last but not least, das gemeinsame Ziel. Und hier schauen, wie man das gemeinsam schaffen kann und wie jeder in die Verantwortung gehen kann, um dieses Ziel zu erreichen. Denn das ist die Haltung, aus der heraus gute Führung resultiert. Das heißt, Menschen Freiraum geben, um an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Dorothea erwähnt noch zusätzlich, dass gute Führung dafür sorgen sollte, dass sowohl Führende als auch Geführte nicht verbrennen. Was macht die Führungskraft der Zukunft aus und was sind moderne Leadership Skills? Dorothea steigt hier bei der Selbstführung ein. Eine Grundkompetenz ist ein gesundes Selbstbewusstsein und hier das Verständnis, wer ich denn als Führungskraft wirklich bin. Das ist gerade in Stresssituationen besonders wichtig, hier seine Schattenseiten zu kennen und zu wissen, wie ich mich gerade in solchen Situationen gut führen kann. Zentral im Kontext von Selbstführung ist hier eine innere Klarheit und zu wissen, was man wirklich will. Im Bereich der direkten Führung ist ein aktiver Vertrauensaufbau wichtig. Das heißt, als Führungskraft in der Lage zu sein, Vertrauen nicht als Endergebnis zu sehen, sondern als einen Prozess, den ich aktiv manage. Es geht auch darum, bewusst Verantwortung zu übernehmen und sicherzustellen, dass Verantwortung beim Gegenüber landet und auch anschließend dafür zu sorgen, dass man die MitarbeiterInnen accountable hält, also das bewusste Nachhalten, ob die verabredete und übertragene Verantwortung auch gelebt wird und hier auch regelmäßig Feedback zu geben. Last but not least geht es Dorothea bei moderner Führung um den Bau von High-Performing Teams. Das heißt, als Führungskraft zu verstehen, wie Teams funktionieren, wie kann ich nicht nur Einzelne aktivieren, sondern wie bringe ich diese zusammen? Was ist euer Verständnis von guter Führung? Welche Leadership-Skills braucht es, um modern und zeitgemäß zu führen? Wie gelingt es euch, Vertrauen zu übertragen und eure MitarbeiterInnen accountable zu halten? Zweitens, Dorothea begleitet insbesondere GründerInnen auf ihrer Reise vom Gründer bzw. der Gründerin zum oder zur CEO. Warum ist diese Reise vom Gründer zum CEO so wichtig und was genau ist denn eine Gründer-Midlife-Krise? Auf dem Weg von der Gründung zu einem größeren Unternehmen gibt es mehrere Phasen. Am Anfang, wenn GründerInnen starten, dann sind sie vor allem Macher und Manager. Sie haben eine Idee, die sie sehr hands-on nach vorne bringen und man hat eine unbeschwerte Zeit, wo vor allem Kreativität im Vordergrund steht und quasi alles möglich ist. Danach geht es mit der Umsetzung der Idee an den Markt. Und auch hier sind weiter die Macherqualitäten gefragt, wo man Dinge hands-on bewegen muss. Hier wächst das Team und es passiert eine erste Ausdifferenzierung von Teams und das Thema Führung bekommt auch mehr Gewicht. Auch hier spüren die GründerInnen eine sehr hohe Selbstwirksamkeit und sie stoßen sehr viel an und man hat sozusagen auch alles unter Kontrolle. Irgendwann wird das Team dann zu groß und direkte Führung funktioniert oft nicht mehr und GründerInnen kommen an ihre Grenzen. Ansagen gehen verloren und Verantwortung wird zum Teil nicht angenommen und man hat im wahrsten Sinne des Wortes Wachstumsschmerzen. Die Selbstwirksamkeit nimmt immer mehr ab, man verfällt zum Teil auch in eine Art Depression analog einer Midlife-Crisis und dieser Punkt ist für viele sehr frustrierend. Es gibt drei Wege, wie man das umgehen kann. Erstens, klein ist auch ganz schön und wir bleiben bei der Größe unseres Unternehmens und wollen nicht weiter wachsen. Zweitens, manche GründerInnen steigen aus und fangen nochmal von vorne an. Drittens, ich mache noch mehr Druck von oben und schiebe noch mehr an, was allerdings wenig hilfreich ist. Und dann gibt es die GründerInnen, die sich sagen, ich will mehr und bleibe hier nicht stehen, sondern fange an, mich neu aufzusetzen und die machen sich auf dem Weg zum reifen Leader. Ein reifer Leader ist zunächst mal ein Mensch, der sich seiner selbst bewusst ist und weiß, was sie oder er will und hat eine große innere Klarheit. Das hat auch viel mit einer emotionalen Reife zu tun und zu wissen, was in mir welche Gefühle auslöst und wie ich damit gut umgehen kann. Reife Leader sind aktive Gestalter ihres Umfelds und was sie ebenfalls ausmacht, ist die radikale Akzeptanz der Realität. Dorothea begleitet GründerInnen durch ihr Coaching und es geht am Anfang darum, Vertrauen zu den MitarbeiterInnen aufzubauen, Verantwortung zu übernehmen und es geht sehr viel um Führungsinstrumente, um auch Sicherheit zu erzeugen, um auch dann Wirksamkeit zu erfahren, sodass man danach eine innere Gelassenheit spürt und es entsteht dann Selbstbewusstsein und Klarheit. Wenn man weiß, wofür man steht, sich selbst mit seinen Stärken und Schwächen akzeptiert, dann ist das auch der Weg raus aus der angesprochenen Midlife-Crisis hin zur inneren Reife. Dorothea beschreibt reife LeaderInnen mit großer Traum, offenes Herz, starker Rücken und einem Growth-Mindset. Dadurch gibt man einerseits sich und vor allem auch anderen eine Perspektive, indem man auf ein Ziel hinarbeitet und dabei alle anderen mitnimmt auf diese Reise. Man trägt auch die Balance zwischen Menschlichkeit auf der einen Seite, ich sehe dich, bin gelassen, bin demütig, baue Vertrauen auf und Performance auf der anderen Seite. Denn eine gute Führungskraft ist nicht nur nett, sondern fordert auch Performance ein. Was sind aus eurer Sicht Herausforderungen, mit denen GründerInnen konfrontiert sind und welche Möglichkeiten kennt ihr gut, mit diesen umzugehen? Was bedeutet für euch Reife in der Führung und was macht reife LeaderInnen aus? Wie steht ihr zu der Aussage, dass eine gute Führungskraft nicht immer nett sein muss, sondern auch Performance einfordern sollte? Drittens. Was sind Dorotheas spontane Gedanken zu fünf Begriffen, welche im Kontext unseres Podcast-Themas wichtig sind? Innovation ist immer wieder das Neue zu gestalten, kreativ auf Probleme und Herausforderungen zu reagieren und damit etwas zu schaffen, was uns nach vorne bringt. Anpassungsfähigkeit. Ganz wichtig, denn wir leben in einer Welt, die sich wahnsinnig schnell entwickelt und deshalb ist es notwendig, dass wir uns anpassen. Dabei ist es wichtig, dass man sich anpasst vor dem Hintergrund eines klaren inneren Kompasses und der eigenen Werte. Transformation bedeutet zunächst mal einen neuen Status zu erreichen. Viele Gründer und Führungskräfte wissen, dass nur wenn sie selbst wachsen und sich selbst entwickeln, dann kann sich auch das Team und das Unternehmen entwickeln. Die Transformation bedeutet nicht, dass man dabei oder dadurch jemand anderes werden muss, sondern die Transformation ist etwas von einem, was du meinst, glauben sein zu müssen, zu hin zu dir selbst zu kommen und zu verstehen, was dich ausmacht. Reflexion. In der Führungsrolle in den Spiegel zu schauen und zu beobachten, wie man dort sieht und sich aber auch den Spiegel von anderen vorhalten zu lassen, also neugierig zu sein auf die Rückmeldung aus dem Team und auch schauen, Selbstbild, Fremdbild, passt das? Mindset. ist die innere Haltung für glaubwürdiges Handeln. Wie denke ich wirklich über die Dinge nach? Was ist meine Haltung dazu? Und wie kann ich aus einer werteorientierten Haltung heraus sinnvoll agieren? Welche Bedeutung haben für euch die Begriffe Transformation, Anpassungsfähigkeit und Innovation im Kontext eines reifen Leaderships? Wie gelingt es euch regelmäßig in die Selbstreflexion zu gehen und was tut ihr, um Selbst- und Fremdbild miteinander abzugleichen? Welches Mindset ist aus eurer Sicht besonders wichtig, um gut zu führen? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.